Das ist überhaupt kein Widerspruch. Kochen ist ein Teil der Kultur, der einfach überhaupt niemanden ausschließt. Denn jeder muss essen und viele kochen auch gerne. Und das war auch die Idee, die hinter diesem Buch steckte.
Also in der Arche Noah, meine Mama hat mir immer so erzählt, in der Arche Noah gingen langsam die Futtervorräte zu Ende. Und ja, wie sollte sich Noah seine Tiere am Leben halten? So tat er alles, was er in der Vorratskammer noch fand, in einen riesengroßen Topf und kochte alles in viel Wasser. Und alle Menschen und Tiere aßen und fraßen aus dem gleichen Topf. Und wie wir wissen, sie haben es überlebt, gell? Und wir Türken feiern jedes Jahr an bestimmten Tagen die Rettung der Menschheit und auch der Viehheit, indem wir diese Süßspeise kochen namens Aschure und unter der Nachbarschaft verteilen, was ihr ja Deutschen nicht kennt. Und ich finde eigentlich, die Aschure besteht heutzutage aus Weizenkörnern, Bohnen, Kichererbsen, Rosinen, Feigen, Aprikosen, Zimt, Zucker, Wasser und so weiter und so fort. Und Deutschland, ich finde, dass Deutschland auch wirklich eine Aschure-Gesellschaft ist. Also Deutschland ist für mich ein Topf und die Deutschen sind das Wasser. Und ja, wir sind eben die Menschen, ja, die Nüsse, Weizenkörner, weiße Bohnen und Zimt und so weiter. Aber Aschure hat einen Nachteil. Aschure macht Blähungen.
Da fällt mir natürlich ein, die Arche Noah, also wenn die Geschichte dort beginnt, die soll ja angeblich, erzählt die Legende, auf dem Berg Ararat zu finden sein. Sie wird jedenfalls seit Menschengedenken dort gesucht. Heißt das also, dass die Arche Noah auf dem Ararat, einem türkischen Berg, der Ursprung der Kochkunst ist?
Ich würde sogar etwas Wichtigeres hier andeuten, nämlich Ararat in der Türkei. Das heißt, aus der Arche Noah kamen zwei Menschen raus. Leute, vergisst sogar also diese Speisen und so weiter. Was besagt uns diese Geschichte? Das heißt, wir alle Menschen sind Türken. Das ist schon mal das Wichtigste. Selbst die Deutschen sind auch Türken, weil sie auch aus der Arche Noah rausgekommen sind.
Hat man eigentlich jemals was gefunden da auf dem Berg oben?
Besonders die Amerikaner wollen irgendetwas entdeckt haben, aber...
Da gab es ja diesen Astronauten, John Glenn, der gesucht hat und verhaftet wurde, weil man dachte, er würde ein Spionageunternehmen machen.
Genau.
Achso, wir wollten ja über das Kochen reden. Entschuldigung. So, Frage. Die meisten Deutschen kennen den Dönerstand an der Ecke. Und vielleicht noch so ein bisschen mehr, aber dann war es das wohl auch. Was hat Sie denn dazu bewogen, ein Buch über deutsch-türkische Küche herzustellen?
Es hat eigentlich einen ganz praktischen Hintergrund. Wir haben das ist ein studentisches Projekt, das ist alles von Studenten gemacht worden. Und wir haben drei Partnerhochschulen in der Türkei, aber das Interesse, dorthin zu fahren, war immer sehr gering. Und ich habe mir überlegt, man muss doch irgendetwas machen, ein Projekt, um die Studierenden mal näher ranzuführen an die türkische Kultur, damit sie sich ein bisschen mehr dafür interessieren und eben auch hingehen und ein Jahr dort studieren. Und so kam die Idee für dieses Buch.
So, ich zeige jetzt mal, wie das Buch aufgebaut ist. Also es sind 30 sehr prominente, 24, werde ich korrigiert, 24 prominente Einwanderer beziehungsweise Deutsch-Türken beziehungsweise Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund, oder wie soll ich das konkret oder korrekt formulieren?
Also wir haben von Anfang an gesagt, das wird ein Buch für beide Länder. Es ist konsequent in zwei Sprachen und wir haben Interviews geführt mit Türken in Deutschland, mit Deutschen türkischer Herkunft in Deutschland, mit Türken in der Türkei, also mit allen Schattierungen, die es überhaupt gibt.
Gut. Müslüm, bei Ihnen ist sozusagen diese Forelle abgebildet. Können Sie die uns zubereiten? Können Sie die uns empfehlen?
Sollen wir jetzt gleich machen, oder wie?
Wo ist die Küche?
Also ich mache eigentlich Forelle, da haben die dann, also ihr habt ein bisschen dazu gedichtet, ich tue die Forellen in Mangoldblättern einwickeln und einfach in Butter braten. Und das war's. Aber das ist nicht unbedingt jetzt meine Forelle.
Nicht Ihre Forelle?
Ja, nein, die erkenne ich nicht.
So, wer hat denn alles mitgemacht bei diesem Buch?
Also das waren Studierende aus dem Studiengang Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Wiesbaden, angehende Designer also. Und ganz wichtig, eine ganze Gruppe von Studierenden der Uni in Mainz, die also angewandte Sprach- und Kulturwissenschaften studieren und Übersetzer und Dolmetscher werden. Und diese beiden Gruppen haben zusammengearbeitet, haben zusammen die Interviews gemacht, haben die Interviews hinterher bearbeitet, die Rezepte aufgeschrieben, gesammelt, die Gespräche geführt, die Korrespondenzen geführt. Und außerdem hat der Kochbuchverlag Trittori in Wiesbaden hat das ganze Projekt unterstützt und unter seine Fittiche genommen.
Können Sie mal ein paar Prominente sagen, die auch mitgekocht haben bei diesem Buch?
Mitgekocht?
Ja, beziehungsweise ihre Texte und ihre Kochrezepte veröffentlicht haben.
Ja, Feridun Saimoğlu zum Beispiel, Lale Akgün, Cem Özdemir, das sind Namen, die sicher alle kennen. Einige türkische Autoren, die jetzt hier zur Buchmesse zum ersten Mal bekannt werden, wie Özen Yula, Ahmet Ümit, Beja Matur, das sind alles Namen, die vorher hier nicht so geläufig waren, jetzt in Zukunft hoffe ich schon.
So, jetzt sehe ich hier das nächste Gericht, Ihnen läuft das Wasser zusammen, was ist das hier?
Karidesli Roka Salatası. Ja, Rucola Salat mit Garnelen. Anna, das macht mich sehr an. Obwohl ich es gerade gegessen habe. Also. Kann jemand vielleicht zubereiten? Türkinnen? Türken? Ja. Oh, die Dame. Sind wir eingeladen nachher? Warum nicht?
Willkommen.
Das Buch ist ja viel mehr als ein Kochbuch. Es erzählt ja auch sehr viel über die Menschen, die hier bei uns leben und wie sie denken. Und man drückt sich ja auch teilweise musikalisch aus. Ich glaube, Sie haben uns irgendwas mitgebracht. Wollen wir uns das mal anhören?
Ja, gerne, gerne.
Gut. Die Regie bitte.
Das ist unser Beitrag zu der Integration.
Okay, und das ist gespielt worden, als Herr Steinmeier und Herr Abdullah Gül sich getroffen haben?
Wunderbar. Ich habe aber wegen dieser Musik, das ist meine Einleitungsmelodie seit 18 Jahren, ich habe circa vor 15 Jahren Probleme gehabt wegen dieser Einleitungsmelodie. Nämlich Frankfurter Staatsanwalt hat mich in Ulm angerufen und was ist denn das? Das ist ja unsere Nationalhymne. Wie kannst du damit umgehen? Hat er gesagt und mein damaliger Manager hat sich riesig gefreut. Er sagte, juhu, wir werden berühmt. Hoffentlich stecken sie dich für eine Woche ins Gefängnis.
Und, hat man den Gefallen?
Nein, also der Staatsanwalt, ich glaube, der hat nicht unbedingt sein Deutschland so sehr geliebt, wie ich es mir gehofft habe.
Wann spielen Sie diese Hymne?
Wann? Jedes Mal, jeden Abend, bevor ich auf die Bühne gehe.
Das macht Sie dann richtig heiß?
Nicht nur mich.
Sie sind ja, glaube ich, auch schon ein paar Tage hier auf der Messe?
Nein,
nein.
Morgen fliege ich nach Hause zurück.
Welchen Eindruck haben Sie von diesem Großereignis der Türkei auf dieser Messe? Hat es was gebracht?
Ich hoffe, dass die Türken zum Lesen kommen. Nämlich, ich habe vor 2 Jahren so eine Studie gelesen, richtig erdrückende Zahlen. Ein Japaner liest im Jahr 24 Bücher, ein Schwede 15, ein Deutscher 12 Bücher im Jahr. Und wie sieht es bei uns aus? 17 Türken lesen ein Buch in einem Jahr. Ich hoffe, kauft ihr jetzt Bücher, werdet ihr sie aber lesen.
Wen haben Sie schon gelesen?
Also, ich lese wirklich viel. Ich habe auch Orhan Pamuk schon damals also gelesen. Das heißt, jedes Buch habe ich ganz frisch gekauft, frisch gelesen. Nach seinem Nobelpreis hatte ich eigentlich von ihm nichts mehr zu lesen. Gerade wenn wir jetzt über Orhan Pamuk reden, und gerade geht es ja auch eine Debatte über
einen gewissen Reich Ranicki. Ja.
Reich Ranicki. Ja, ja. Nämlich, ich muss ihn jetzt auch kritisieren, Herrn Ranicki. bei allem Respekt, aber er hat nämlich zu der Zeit gesagt, als Orhan Pamuk den Preis bekam, die Frage war an ihn, und was sagen Sie, Herr Kulturpapst, über diesen Preis? Und er sagte einfach, ich habe niemals Interesse an der türkischen Literatur gehabt und werde auch nie haben. Das war super arrogant.
Welche Autoren würden Sie denn einem deutschen Leser empfehlen, der noch nie was von einem türkischen Autoren oder einer türkischen Autorin gelesen hat? Was sollte er lesen?
Hier sind sehr präsent eigentlich, alle Autoren. Es ist wirklich erstaunlich. Es gibt sehr, also ich bin ein Fan von Orhan Pamuk auf jeden Fall. Also ich habe alle Bücher gelesen und ich warte immer sehnsüchtig auf das nächste Buch.
Was ist es denn? Was macht seine Bücher so unverwechselbar?
Erstens, für mich war es interessant, vor 10 Jahren zum Beispiel, über das Osmanische Reich wusste ich nicht viel. Also was uns die Lehrer in der Schule beigebracht haben. Aber so Geschichten fehlten mir, irgendwelche Geschichten. Allein schon das Buch, Mein Name ist Ruth, obwohl ich ein Zeichner bin, ein Karikaturist. Ich habe für die Süddeutsche gezeichnet, jahrelang. Aber selbst diese Miniaturkunst, was eben in dem Roman beschrieben wird, war mir absolut nicht fremd. Durch sein Buch bin ich in diese Welt hineingetaucht. Unglaublich schönes Buch.
Ich finde auch das Besondere bei Orhan Pamuk, jedes seiner Bücher ist so anders. Er hat ganz unterschiedliche Sprachstile, er kann so sein, so sein, so sein. Er ist eigentlich schon wie 3 separate Autoren.
So, wir sollten wieder zum Buch zurück, sonst sind die Verlage auf uns sauer. Kultur à la carte heißt es, 24 Rezepte, aber es gibt noch viel mehr, es wird noch viel mehr vermittelt. Zum Beispiel, wie man richtig einen Chai kocht. Kann man den eigentlich falsch kochen?
Klar.
Wie kocht man einen Chai richtig?
Ich glaube, wir sollten lieber hier die Türken fragen, nämlich ich trinke keinen Chai, sondern ich frühstücke mit Cappuccino. Das ist eben ja, die Konsequenz der Integration.
Ja. Schon versaut.
Wir haben es jetzt richtig gelernt dafür. Und was wir zum Beispiel interessant fanden, dass der Tee an sich erst ausgespült wird. Und jetzt war uns allen klar, warum bei uns auf dem Tee immer so eine Schicht oben drauf schwimmt, so eine lästige, weil wir das bisher nie gemacht haben. Ne?
So, dann erfährt man auch über Tischsitten etwas. Worauf kommt es dabei an? Und warum haben Sie das Kapitel mit reingenommen?
Ja, das ist immer so eine ganz schwierige Situation, wenn man Nein sagen muss, wenn man nicht mehr kann, wenn man ganz satt ist und einfach nicht mehr weiter essen kann und man sagt Nein und man muss trotzdem weiter essen. Und da werden ganz schöne Tipps gegeben, wie man aus der Situation dann rauskommt.
So, was heißt, wenn man bei türkischen Gastgebern eingeladen ist? Was bedeutet ein Nein? Wie oft muss man Nein sagen?
Sie können so oft Nein sagen, trotzdem müssen Sie weiter essen. Das ist nämlich eine, ja, es ist so. Sie werden dazu gezwungen. Echt, wenn Sie nämlich auch nicht weiter essen, das ist dann eine Beleidigung für den Gastgeber. Deshalb müssen Sie, Sie müssen futtern.
Und wie ist es mit Einladung? Man kommt ein Einladen zu einem Essen. Wie oft muss man Nein sagen?
Da darf man gar nicht Nein sagen.
Nein, also nein. Was denn? Wollen Sie diplomatische Krise haben oder was?
Also da soll man sofort zusagen.
Klaro, man sagt zu und man geht am liebsten, am besten, absolut, also 3 Tage lang sollte man davor nicht essen. Ja, man sollte, ja, man darf auch seine Verwandte, Nachbarn mitnehmen. Also die Einladung gilt nicht nur der Person, sondern man kann die ganze Sippe mitbringen.
So, wie ist die Kleiderordnung? Wenn man eingeladen wird zu einer Familie, sollte man sich festlich anziehen oder aufpassen, dass es nicht kleckert? Oder?
Also ein praktischer Tipp, man sollte eigentlich nicht unbedingt mit so einem Schnürsenkel und so weiter, mit so einem riesen Stiefel ankommen, nämlich man muss die Schuhe ausziehen da vorne. Also man sollte praktische Schuhe anziehen, nämlich man darf die Wohnung der Türken nicht mit den Schuhen betreten. Das ist das Wichtigste. Rest ist den anderen sowieso egal.
Gut. Zieht man sich festlich an für so ein Essen?
Kommt drauf an, bei wem man eingeladen ist, würde ich sagen. Wenn die Studenten sich besuchen, die kochen ganz toll zusammen, aber die sind nicht festlich angezogen.
Mhm. Wenn man zum Nachbarn geht und da eingeladen wird?
Da kann man auch sogar von mir aus mit Pyjama hingehen.
Gut.
So. Und was die auch tun, gell? Dann nicken sie, klar. Warum nicht?
So, jetzt muss ich natürlich fragen, wenn man sich so lange mit diesem Projekt beschäftigt hat, gibt es ein absolutes Lieblingsessen, was Sie hier in diesem Buch haben, für Sie?
Ja, Mante. Es dauert nur so furchtbar lang.
So, können wir das mal zeigen, wo das ist?
Mante mit
Knoblauch
und Joghurt. Ja. Sicher. Das ist so Ravioli-ähnliche. Nudeln könnte man sagen, oder?
Nudeln?
Nein? Okay, Entschuldigung. Ravioli. A la Turca. So.
Ja, da. Können wir das mal in die Kamera zeigen? So, wie wird das zubereitet und was ist das?
Also es wird ähnlich gemacht wie Maultaschen. Man bereitet eine Füllung zu, und bereitet einen Teig zu. Und der wird in kleine Stücke geschnitten und dann werden so kleine Täschchen gefaltet, kleine Beutelchen, die werden gekocht. Und hinterher gibt man eine Soße drüber aus Joghurt und scharfen Paprika und Butter.
Also was dem Schwarm seine Maultasche ist, ist dem Türken seine Manti.
Ja.
Sie wissen auch, warum die Schwaben die Maultaschen erfunden haben?
Nein? Wirklich? Nein.
Also, es gab ja viele gläubige Menschen im Schwabenland und damit der liebe Gott nicht sieht, dass man Fleisch isst, hat man einen Teigmantel außenrum gemacht.
Ah, super. Das ist die einfache Erklärung.
Gibt es bei Manti irgendeine Erklärung?
Vielleicht haben wir von euch übernommen, keine Ahnung.
Schwäbische Manti?
Warum nicht? Ich habe auch schwäbische Manti mit Knoblauch-Joghurtsoße gegessen.
Mir ist übrigens aufgefallen, wenn ich in der Türkei unterwegs bin, wird man ja sehr oft und sehr gastfreundlich aufgenommen und man wird sofort auf Deutsch angesprochen und man kann immer sofort hören, wo jemand herkam. Das heißt also, wenn jemand 20 Jahre in Stuttgart gelebt hat, sagt er Grüß Gottle.
Ja.
Und wenn er von Norddeutschland kommt, sagt er Moin.
Moin.
Ja. Haben Sie ein Lieblingsessen?
Aschure. Keine Sorge, ich habe heute keine Aschure gegessen.
So, dann fällt mir weiter auf, dass keine deutsche Rezepte drin sind?
Nein, wir wollten ja türkisch. Wir haben alle Interviewpartner nach ihren Rezepten aus der türkischen Küche gefragt. Mhm. Und die türkische Küche an sich ist ja schon eine bunte Mischung, weil die Menschen aus der Türkei aus so verschiedenen Familien stammen, aus so verschiedenen Kulturkreisen. Also Mario Levi zum Beispiel hat ein Rezept seiner Großmutter, das ist wahrscheinlich so jüdisch-spanischen Ursprungs, aber da kommt eben seine Familie her. Und das ist auch ganz typisch für die Gesellschaft in der Türkei, dass sie eben nicht so homogen ist, sondern sich schon zusammensetzt, ganz mosaikartig.
Ja, also das war nie der Ansatz, um mal Sauerkraut vorzustellen und Kartoffeln?
In diesem Buch?
Ja.
Ja, wenn es jetzt eine ganz spezielle türkische Abwandlung gäbe, eine tolle Mischung, sowas wie Maultasche mit Knoblauchsoße, dann hätte es ein Recht, da reinzukommen.
So, jetzt muss ich mal...
Das wird dann das nächste Buch.
Ja, jetzt muss ich Musi mal fragen. Also, Cappuccino morgens zum Frühstück. Gibt es dann bei Ihnen am Nachmittag Kartoffeln oder zum Mittagessen?
Am Nachmittag esse ich nicht. Ich esse am Abend dann. Und ich lebe inzwischen auch in Barcelona, nicht mehr hier.
Ja, was ist mit der deutschen Küche?
Mit der deutschen Küche? Ja. Zwiebelrostbraten mit Kässpätzle.
Mm. Ist er da alleine oder essen Sie das auch gerne?
Wir sind hier in Frankfurt, er ist Ulmer.
Ja. Kein Schwein, ist klar. Eisbein mit Sauerkraut ist Schwein. Okay. Wie sieht's aus mit Sauerkraut?
Esse ich gerne.
Ja? Mhm. Wird viel Deutsch gekocht in türkischen Familien?
Bitte? Nochmal.
Nein. Wird viel Deutsch gekocht? Oder manchmal Deutsch gekocht?
Ich weiß nicht, da sollte man eigentlich. Ja? Ja? Was kochen Sie denn? Schmorbraten
hören wir gerade,
wow.
Ja. Was noch? Kartoffelauflauf.
Also.
Ja. So, ich meine, das ist jetzt natürlich eine blöde Frage, aber welche Küche ist interessanter?
Ich finde die türkische Küche schon interessanter. Ja, meinen Sie jetzt diesen Vergleich, oder? Zwischen Türkei und Deutschland? Ja. Nein, nicht unbedingt. Das hat damit zu tun, was ich jetzt angeben will oder so. Nämlich die Türkei ist ein Melting Pot von allen Kulturen. Wir haben arabische Küche, wir haben asiatische Küche auch. Also, oder
griechische auch.
Griechische, genau. Wir haben Elemente drin. Und in der Nordtürkei werden anders gekocht als in Südtürkei und so weiter. Deshalb, aus diesem Grund.
Deshalb haben wir auch eine Regionenkarte reingemacht, weil wir auch gelernt haben, es gibt ganz verschiedene Regionen und es ist sehr wichtig zu wissen, aus welcher Region kommt eine Familie. Also jemand, der vom Schwarzen Meer kommt, der kocht total anders als jemand aus Anatolien.
Können Sie uns mal diese Karte ein bisschen erläutern, damit man von West nach Ost praktisch, wie die Küche sich verändert?
sagen wir mal jetzt so, Izmir, Ägäis, die Gerichte ähneln der türkischen, griechischen Küche. Also im Westen, griechisch, türkisch, da kann man hier, genau. Jedoch im Norden, an der Schwarzmeerküste, isst man morgens, mittags, abends Hamsi. Sardinen. Sogar, gibt es hier Lasen? Es gibt sogar Nachtisch, Süßspeisen aus diesem Fisch.
Was Fisch?
Guck mal. Ja, ich lüge nicht. Ja?
Mit Kopf immer, ne? Mit Kopf.
Mit Kopf sogar, ja.
So, wenn wir weitergehen auf der Karte.
Also hier in diesem Gebiet sind sehr scharf die Speisen. Die kann ich auch nicht mampfen. Wirklich, ja, so richtig arabische Elemente sind drin. Ne? Die sind wirklich wahnsinnig scharf. Und ja, im Süden, klar, hier gibt es sehr viele Olivenhaine und so weiter. Man kann sich ja vorstellen, mediterrane Küche. Da drin, um Ankara herum, sie haben von allem etwas dazu genommen. Und ich weiß nicht, ob sie eine eigene Küche entwickelt haben.
Was zum Beispiel typisch ist, je weiter man nach Osten kommt, da werden auch Fleischgerichte mit Zimt gewürzt. Und das ist was, was aus dem Arabischen kommt. Und das gibt es so in der westlichen Westküche nicht.
Hier gibt es zum Beispiel ein Gewürz namens Sumak, was ich jetzt ins Deutsche nicht übersetzen kann. Gibt es überhaupt?
Gibt es nicht. Das Sumak? Ist so ein Schaf, Essig, ja. Scharfes.
Also Sumak gibt es zum Beispiel bei uns auch nicht. Sumak habe ich nur bei den Freunden kennengelernt, die eben aus Gaziantep oder Diyarbakır kommen.
So, dann die Frage in Antalya. So, hat sich da die Küche in den letzten Jahren verändert durch den großen Einfluss der Touristen?
Ja, da kann man super Zwiebelrostbraten mit Käsespätzle essen.
Kann man in Antalya noch richtig türkisch essen?
Sicher, aber ich fahre zum Beispiel in einem Hotel. Ich bin von hier nach Antalya geflogen und all inclusive. In der Küche gab es auch wirklich unter anderem so richtig türkische Speisen, wie zum Beispiel Alinazik, Auberginenpüree mit Milch hergerichtet.
Mm. Nochmal die Frage, was trinkt man dazu? Also zu Fisch zum Beispiel?
Zum Fisch? Rakü.
Und Bier ist was sehr Deutsches.
Bier ist auch in Claro, warum nicht?
Ist das der Einfluss von Antalya dann, dass man also das...
Nein, nicht unbedingt, nein. Vor dem Tourismus gab es auch FS-Bier in der Türkei.
Und Ayran gibt es auch oft.
Ayran? Aber Ayran zu Hamsi?
Nee.
So, das Buch ist aber, hat noch eine zweite Karte. Jetzt gucken wir uns die mal an. Was haben wir denn hier? Und wollen wir das mal auch kulinarisch abwandern?
Also das können wir mehr interviewtechnisch abwandern. Das sind die ganzen Orte, wo die Studenten die Interviews geführt haben.
Ah,
also
ja.
In Deutschland, in Brüssel.
Fällt Ihnen was ein zur Karte hier im Norden, im Süden? Spezialitäten oder ist die deutsche Küche so einheitlich?
Also doch, aber nicht so vielfältig wie in der Türkei.
Okay.
Also in Hamburg kriegen sie auch Zwiebelrostbraten mit Käsespätzle.
Käsespätzle kriegen sie mehr im Süden.
Ja, schon, aber in Hamburg kriegen sie auch.
Gut, das heißt also, die türkische Küche ist auf jeden Fall vielfältiger.
Ja, finde ich.
Man muss auch sehen, der Maßstab stimmt nicht.
Aha.
Deutschland ist einfach kleiner.
Das stimmt. Türkei ist ja mindestens zweimal doppelt so groß wie Deutschland.
Ja. Das Motto des Landes hier ist faszinierend. Vielfältig, glaube ich. Oder faszinierende Vielfalt ist das Motto.
Bunt.
Faszinierend farbig.
Faszinierend
farbig, ja. Hatten Sie denn bei dem Projekt viel Anlauf nehmen müssen, um dieses Kochbuch zu veröffentlichen? Hatten Sie Schwierigkeiten oder war es einfach?
Nö, Schwierigkeiten. Wie veröffentlicht? Ich hab's
haben Sie Schwierigkeiten, Autoren zu finden, Köche zu finden, die mitgemacht haben?
Nein, es war ein sehr schönes erstes Erlebnis. Ich bin zu einer Lesung nach Stuttgart gefahren von Alfa Tunsch und habe ihr das vorgestellt und sie hat gesagt, ich bin die Erste, ich mache sofort mit. Und die Kontakte, der Kontakte, der Kontakte haben uns sehr viel geholfen, also auch unsere Übersetzer und Dolmetscher. Und es hat eigentlich kaum jemand abgesagt. Wir haben sehr viele bereitwillige Interviewpartner gefunden, die das Projekt gerne unterstützt haben.
So, jetzt will ich noch fragen, wenn Sie jetzt in Barcelona leben, wie ist denn da die Küche?
Wow, genial. Mir gefällt wirklich die spanische und katalanische Küche. Sie wissen ja, Ferran ist ja aus Barcelona, Number One Koch. der Welt. Aber fragen Sie mich nicht, ob ich in seinem kleinen Restaurant war. Natürlich nicht. Aber es gibt wirklich sehr, sehr gute Restaurants, kleine Kneipen und so weiter, wo man sehr gut essen kann. Ich finde die spanische und katalanische Küche genial. Aus dem Grund, Olivenöl.
Knoblauch. Bitte? Machen auch viel Knoblauch.
Ganz genau. Olivenöl, Knoblauch. Ach, da bin ich ja dort bedient.
So, wir haben nur noch ganz wenige Sekunden Zeit. Haben Sie beide, jeder für sich, eine Empfehlung, eine wirkliche Empfehlung für ein Rezept? Was würden Sie empfehlen zu kochen?
Also ich würde Içli Köfte machen, weil das ist eine echte Geduldsprobe. Das hat was Meditatives. Und wenn es gelingt, dann ist man wahnsinnig stolz und es schmeckt auch toll. Es ist sehr kompliziert.
Und jetzt kommt wieder die Nachspeise.
Nein. Hünkar Beendi. Dem Sultan hat's gut gemundet.